Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich freue mich, wieder unter euch sein zu dürfen. An dieser Stelle grüße ich euch ganz lieb von der Bibelgemeinde Magdeburg. Und ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die den Titel trägt: Gnade und Frieden für Sünder. Und dafür möchte ich euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen im Galaterbrief. Im Galaterbrief im Kapitel 1. Und wir lesen die Verse 3 bis 5. Galater Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch beten zum Anfang. Herr, bitte gib Gnade. Bitte schenk es, Herr, dass ich nicht zu wenig sage, aber auch nicht zu viel. Bitte rede du, Herr, und rede zu uns durch dein Wort. Amen. Bestimmte Worte hören wir sehr oft im Leben. Es ist der Fall, wenn ich meinen Kindern beispielsweise eine Anweisung gebe. Eine Sache, die sie öfter hören, ist: Jetzt wird das Zimmer aufgeräumt. Und trotzdem, obwohl sie das öfters hören, wird dann trotzdem gefragt: Warum? Ich weiß nicht, ob ihr Eltern das kennt. Mir passiert das. Und unabhängig davon, wieso die Kinder danach fragen, bin ich dann in der Situation, dass ich den Sachverhalt erklären muss. In dieser Situation wäre meine Antwort, dass ich sage: Gott hat mich als Autorität über dich gestellt und ich bin in der Position, dass ich verpflichtet bin und auch das Recht habe, dir Anweisungen zu geben. Und du bist vor Gott verpflichtet, auf mich zu hören. Und das ist für dich nicht zum Schlechten, denn Gott ist gut. Er möchte dadurch auch die Kinder segnen, denn das heißt in Epheser 6, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und es wäre fatal, wenn man dagegen handelt. Gerade in Situationen, wo die Gefahr besteht, dass gegen Gottes Wort verstoßen wird oder wo das bereits passiert ist, ist es für jemanden, der in der biblischen Fürsorgepflicht steht, wichtig, erklärend und ermahnend einzugreifen. Paulus hatte eine geistliche Vater-Kind-Beziehung zu den Galatern. Die Gemeinden in Galatien, das sind die Gemeinden aus Südgalatien, die während der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas entstanden sind, nachzulesen in Apostelgeschichte 13 und 14. Diese Menschen kamen durch Paulus und Barnabas zum Glauben. Und in den Gemeinden haben Irrlehrer ihr Werk verrichtet. Sie haben die Galater weggezogen zu einem anderen Evangelium. Ein Evangelium, welches sagt, dass Gnade und Friede mit Gott schlussendlich nur auf solche kommt, die bestimmte Werke verrichtet haben. Und die diese Werke nicht vollrichtet haben, können nicht gerettet werden. Eine schlimme Situation. Paulus probiert, das Ruder rumzureißen mit diesem Galaterbrief. Und schon in dieser Anfangsgrußformel wird in Kurzform dargelegt, dass Gnade und Friede mit Gott nicht von Menschen oder durch menschliche Werke kommt, sondern von und durch Gott allein. Aber wodurch wird das ermöglicht und zu was führt es? Diese uns aus anderen Paulusbriefen bekannte Grußformel wird uns hier erweitert dargestellt und ich habe aus diesem Text drei Punkte erarbeitet, die wir uns gemeinsam anschauen wollen. Der erste Punkt ist: Gnade und Frieden für Sünder kommen von Gott. Diese Worte, die wir hier gelesen haben, Gnade und Friede euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, das sind Worte, die dem Bibelleser nicht unbekannt sein dürften. In jedem seiner Briefe benutzt Paulus diese Anfangsgrußformel, um die Gemeinden oder die Personen, an die er schreibt, zu grüßen. Ausgenommen bei Timotheus, bei den beiden Briefen und bei Titus, da fügt er noch den Begriff Barmherzigkeit hinzu. Aber schlussendlich kommen diese beiden Begriffe immer wieder vor. Und deswegen wollen wir uns zuerst darüber auch Gedanken machen, was diese Begriffe uns sagen wollen. Gnade. Was ist Gnade? Ein Wörterbuch sagt dazu, verzeihende Güte, Nachsicht, Schonung, herablassende Gunst, Strafnachlass, Wohlwollen. Und im Rahmen der christlichen Theologie führen wir hinzu, bedingungslose Liebe, Zuwendung und Güte Gottes zu den sündigen und unvollkommenen Menschen. Gnade beruht nicht auf dem Verdienst des Menschen, dem diese zugutekommt. Es ist eigentlich genau eher das Gegenteil. Der Mensch, dem Gnade widerfährt, verdient es eigentlich gar nicht. Aber aufgrund dieser Schonung, diesem Strafnachlass, diesem gütigen Handeln, kann wohlwollend mit diesem Menschen umgegangen werden. Was auch der zweite Begriff sagt, Frieden. Frieden wünschen sich heutzutage eine große Anzahl von Menschen. Aber ist dieser Friede, der hier gemeint ist, der Frieden, den sich die Welt wünscht? Ich denke nicht. Frieden, dieser zweite Begriff, steht nicht an erster Stelle. Er folgt auf den Begriff Gnade, was uns zeigt, dass dieser Frieden, der hier gemeint ist, ein Resultat der vorausgehenden Gnade ist. Für diesen Frieden musst du begnadigt werden. Erst durch Gnade, die dir unverdient erwiesen wird, kannst du diesen Frieden haben. Und dieser Gedanke ist uns hochmütigen Menschen oft sehr fremd. Der wahre Frieden, der von dem kommt, von dem wir gleich hören werden, hat sein Fundament in der Gnade. Und ohne seine Gnade gibt es keinen Frieden von ihm. Und die Quelle der Gnade und dem darauf folgenden Frieden ist nicht irdisch, sondern hat seinen Ursprung bei Gott. Bei Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus zeigt uns hier den Urheber der Gnade und den daraus resultierenden Frieden. Es ist Gott. Die Gnade und der Frieden, von dem hier gesprochen wird, kommt von ihm und nicht von uns oder von irgendwelchen Handlungen von uns. Dieser Frieden, den Gott schenkt, ist nicht, den die Menschen sich auf Erden wünschen. Frieden war es immer ein großes Ziel, den die Menschheit probiert, in eigener Bestrebung zu erreichen. Und doch ist es immer wieder gescheitert. Der Frieden, der aus der Gnade von Gott resultiert, ist hingegen ein ewiger, beständiger Frieden. Der Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Gnade und Frieden sind zentrale Begriffe der frohen Botschaft des Evangeliums. Aber in jedem seiner Briefe ruft Paulus das Gläubigen zu, die das Evangelium bereits kennen und angenommen haben. Das macht uns deutlich, dass Gott möchte, dass wir diese Worte uns immer wieder zurufen lassen. Gnade und Frieden euch. Diese Worte sind mehr als ein einfaches Grußwort. Wir brauchen das, liebe Geschwister. Und unbeachtet dessen, wie du heute hierher gekommen bist, welches Paket an Sorgen du mit dir rumschleppst, in welcher Situation du dich gerade befindest, der Text sagt dir heute zuerst Gnade und Frieden dir. Und deswegen sind wir auch hoffentlich alle hier zusammen. Weil wir Begnadigte sind, weil uns Gnade widerfahren ist. Bemerkenswert ist aber auch Folgendes, dass dieser Zuruf auch in der Situation ergeht, in der die Galater sich befanden. Im Vers 6 nach dem Eingangsstatement, im Vers 6 heißt es dann nämlich, dass Paulus sagt, dass sie sich abwenden wollen von dem, der sie durch die Gnade des Christus berufen hat. Unter Einfluss von Irrlehrern wandten sie sich wegen zu, die die von der alleinigen Gnade wegführen. Ich werde dazu später noch gleich genauer ausführen. Aber Gnade und Frieden kommt nicht durch Menschen oder durch irgendwelche Werke, sondern von Gott. Nun, nach diesem Gruß enden die anderen Begrüßungen in den anderen Paulusbriefen. Dann ist der Satz zu Ende und Paulus beginnt dann in einem neuen Satz ein neues Thema und fängt meistens an, die Dankbarkeit für die Gemeinde auszusprechen und gute Dinge zu sagen. Wie ich bereits gesagt habe, in Vers 6 zeigt uns, dass Paulus das in dieser Situation nicht tut. Aber er macht auch Folgendes. Paulus erweitert hier diese Grußformel und Paulus wird erklären, wer und was diese Gnade und diesen Frieden überhaupt erst möglich gemacht hat, womit wir zum zweiten Punkt kommen. Gnade und Frieden werden nur durch Gott ermöglicht. Wir haben erfahren, was Gnade und Frieden bedeuten und woher sie kommen. Von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dass nun weiter ausgeführt wird, ist notwendig. Die Galater waren Christen nicht jüdischer Abstammung. Sie waren Christen aus dem Heidentum. Und unter sie kamen Menschen jüdischer Abstammung und lehrten unter ihnen, schön und gut, Jesus, dass ihr an Jesus glaubt, aber um wirklich gerettet werden zu können, da müsst ihr euch beschneiden lassen. Und infolgedessen müsst ihr euch an die Gesetze Moses halten. Und ohne Beschneidung könnt ihr nicht gerettet werden. Durch diese zusätzliche Handlung würden die Galater dann nun als gerettet gelten und sollten sich dann, wie ich gesagt habe, auch an die Feste aus dem mosaischen Gesetz halten bzw. orientieren. Christus ja, aber die Beschneidung wurde ebenfalls zu einer Bedingung gemacht, um gerettet zu werden. Paulus führt nun weiter aus. Er stellt die Person in Scheinwerferlicht, um die es gehen soll. Es geht um den Herrn Jesus Christus. Im Briefanfang, im Vers 1, in Galater 1, sagt Paulus, dass er Apostel ist. Und zwar nicht von Menschen oder durch Menschen, sondern durch Jesus Christus. Damit verneint er nicht, dass Jesus tatsächlich wahrer Mensch ist, aber er ist mehr als das. Jesus Christus ist wahrer Mensch, aber auch wahrer Gott. Er ist der Sohn Gottes von Ewigkeit her, Gott selbst, und wurde, wie wir auch an Weihnachten gedacht haben, er wurde Mensch, wahrer Mensch. Und diese Aussage, die jetzt folgt, bezieht sich auf das, womit der Herr Jesus überhaupt erst Gnade und Frieden für uns möglich gemacht hat. Und durch was? Er hat sich gegeben. Nicht wir, nicht du hast irgendetwas gegeben, sondern Jesus hat sich gegeben. Du hast nicht irgendetwas getan, um Gnade und Frieden zu bekommen, sondern es wird gesagt, er hat gegeben für deine Begnadigung und für deinen Frieden. Er musste das tun, damit dir Gnade und Frieden widerfahren kann. Aber warum? Für was musste er sich denn geben? Der Text sagt, er hat sich für unsere Sünden gegeben. Warum? Um das zu erklären, müssen wir zuerst über Gott sprechen. Und über Gott zu sprechen ist mit menschlichen Worten sehr, sehr schwierig. Wir haben einen unfassbaren, wunderbaren, großen Gott, den wir als Geschöpfe nur bedingt erfassen können. Aber wir können so dankbar sein, dass er sich in seinem Wort uns geoffenbart hat. Und ich möchte mit euch eine Textstelle lesen. Und zwar im 2. Mose, im Kapitel 34. Und ich möchte die Verse 5 bis 7 lesen. 2. Mose, Kapitel 34, die Verse 5 bis 7. Dort zieht Gott an Mose vorüber. Da heißt es, da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Dieser Text, der vieles über unseren wunderbaren Gott sagt, der viele Eigenschaften unseres wunderbaren Herrn zeigt, wirft aber auch eine Frage auf. Er vergibt die Sünden, aber lässt sie keineswegs ungestraft. Sünden, die Übertretungen von den Geboten Gottes. Der Mensch wurde von Gott in seinem Ebenbild geschaffen. Gott hat ihm geboten: Du darfst von allen Bäumen essen, bloß von diesem einen nicht. Und trotzdem, unter dem Einfluss der Schlange, aß der Mensch und übertrat das Gebot. Und eine Konsequenz war, dass der Mensch von Gottes Angesicht weggehen musste. Er war nun in Sünde gefallen. Diese eine Schuld hat gereicht, dass er weichen musste. Seitdem sündigen wir Menschen und übertreten Gottes Gebote. Und es kann die berechtigte Frage gestellt werden: Wie kann Gott diese ganzen Sünden, die wir getan haben, vergeben? Und sagt doch dann, dass sie nicht ungestraft bleiben, wie der Text uns aus 2. Mose uns gesagt hat. Ein ähnlicher Text. Ich habe jahrelang, da war ich noch nicht bekehrt, aber ich saß sonntags meistens in einer Gemeinde. Und in der Landeskirche, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wird zum Schluss manchmal der aaronitische Segen gesprochen aus 4. Mose, da wo gesagt wird: Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr richte sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Ich habe mich das damals nicht gefragt, aber die Frage könnte man stellen: Wie kann Gott so etwas mit einem sündigen Menschen tun? Wie kann ein Gott, der vollkommen gerecht ist, mir gnädig sein und mir seinen Frieden schenken? Wenn Gott gerecht ist, dann kann er unsere Sünden nicht ungestraft lassen. Wir sehen das auch, wenn wieder eine schlimme Straftat passiert und im Volk kommt sofort die Stimme auf: Der muss zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn dann ein Richter ein Urteil fällt, was in den Augen des Volkes als absolut milde anzusehen ist oder als schon fast unverschämt, dann wird dieser Richter ja beschimpft und verflucht. Aber Gott ist gerecht. Er ist vollkommen gerecht. Und er muss all unsere Sünden, die wir begangen haben, in Konsequenz gerecht richten. Wir haben als Menschen gegen die oberste Autorität gesündigt, gegen eine ewige Autorität. Gott hat Gebote erlassen und darf von seinen Geschöpfen fordern, dass diese eingehalten werden, und darf und muss seine Geschöpfe nach diesen Geboten richten. Und deswegen ist es so, liebe Geschwister, dass unsere Sünden den gerechten Zorn Gottes hervorrufen. Und Gott muss sich um sie kümmern. Deine Sünden stehen dieser Gnade und diesem Frieden, von dem ich gesprochen habe, im Weg. Meine ganzen Sünden würden von mir aus gesehen mir im Weg stehen, wenn ich Frieden mit dem gerechten und heiligen Gott haben wollen würde. Und es ist so. Das Gesetz, was Gott dem Volk Israel gegeben hat, redet so: Jeder ist verflucht, der nicht in allen diesen Dingen bleibt, Und es redet, der Mensch, der diese Dinge tut, das heißt beständig tut, wird durch sie leben. Das ist der Maßstab des Gesetzes. Keiner kann aufgrund der Sünde von uns diesen Maßstab erreichen. Aufgrund unserer Sünde disqualifizieren wir uns alle. Wir können selbst nicht bestehen. Weil wir selbst nicht bestehen können, brauchen wir jemanden, der für uns bestehen kann. Ein anderer Mensch? Ein anderer Sünder? Nein, geht nicht. Psalm 49 sagt, ein menschlicher Stellvertreter müsste sein Leben lang von der Sünde abstehen, um für uns einstehen zu können. Aber im Alten Testament wurde jemand angekündigt. Jemand, in dessen Mund kein Betrug gefunden worden ist. Jemand, der die Schuld auf sich nehmen würde und die Strafe auf sich nimmt, damit wir Frieden hätten. Jesaja 53 redet darüber. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Galater 4, Vers 4. Der Ausleger Bruce sagt, dass diese Stelle, die wir hier heute früh uns anschauen, Galater 1, Vers 4, mit Wahrscheinlichkeit die früheste geschriebene neutestamentliche Textstelle ist, die über die Bedeutung des Todes Christi spricht. Und die Frage behandelt, wie Gott Sündern Gnade und Friede zuteil werden lassen kann und dabei vollkommen gerecht bleibt. Jesus war ein sündloser Mensch. Johannes sagt, in ihm ist keine Sünde. Paulus sagt, er wusste oder erkannte die Sünde nicht. Und Petrus sagt, er tat die Sünde nicht. Weswegen er an meine Stelle treten konnte. Und er war Gott, er war der ewige Sohn Gottes, um es für viele zu machen und die ewige Strafe, die unsere Sünden verdient haben und die zwischen uns und dem heiligen Gott stehen, aus dem Weg zu räumen. Er hat sich für die Sünden gegeben, heißt es im Text. Er ist stellvertretend für sie ins Gericht gegangen. Er hat sein Blut stellvertretend an unserer Stelle vergossen. Hebräer 2, Vers 17 sagt, er hat die Sünden des Volkes gesühnt. Sühnung. Was ist Sühnung? Es ist ein Zufriedenstellen der gerechten Forderungen Gottes. Aber vor allen Dingen ein Besänftigen des Zornes Gottes, des gerechten Zornes Gottes, dass ihm Genüge getan wird. Die Sühnung deckt den gerechten Zorn Gottes zu und stimmt sein Angesicht günstig. Jesus hat für Sünden gesühnt. Und ich muss eins ganz klar sagen. Er hat die Sünden nicht gesühnt, indem er von den Römern verprügelt worden ist und an ein Kreuz genagelt worden ist. Wir nehmen von diesen Dingen auf keinen Fall irgendetwas weg. Diese Dinge waren notwendig. Aber wenn das alles ist, was wir sagen, was Jesus gemacht hat, dass er von Menschen getötet wurde und dadurch Sühnung geschehen ist, dann ist das nicht das, was die Bibel uns über das Kreuz lehrt. Jesus im Garten Gethsemane, er betet und rang und er sprach von dem Kelch, dass dieser an ihm vorübergehen möge. Er schwitzte Blut. In diesem Kelch waren nicht die Leiden, die ihm die Menschen bereiten würden auf seinem Leidensweg. In diesem Kelch, liebe Geschwister, war der Zorn des allmächtigen Gottes über meine und deine Sünde. Ist euch das bewusst? Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, sagt der erste Petrusbrief uns im Kapitel 2, Vers 24. Und stand in den 3 Stunden der Finsternis, als die Sonne untergegangen ist, von Gott verlassen, unter dem gerechten, heiligen Zorn Gottes. Jesaja 53 sagt uns, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Geschwister, wir stehen hier auf heiligem Land. Alle Sünden, die du jemals getan hast, lieber Freund, wurden auf Jesus gelegt. Und in den 3 Stunden, frag mich nicht, wie das geht, wurden sie gesühnt. Jesus hat anstelle von dir die Strafe dafür erlitten. In den 3 Stunden. Wie ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ein Prediger nannte diese 3 Stunden die 3 Stunden der Ewigkeit. Gott, der Vater, zerschlug ihn. Er war nicht nur gefühlt von Gott verlassen. Er zitiert den Psalm 22, als er am Kreuz ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein dramatischer Ruf, der nicht nur seine Gefühlslage beschreibt, sondern es ist eine Realität. Dieser Psalm hat sich erfüllt, als Jesus in der Dunkelheit am Kreuz hang. In diesem Psalm findet sich ein erschütterndes Bild der Leiden Christi, die über ihn ergangen sind. In Psalm 22, Vers 15 heißt es, Psalm 22, Vers 15, mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Wenn man die Wörter nachschlägt, wenn in der Bibel etwas wie Wachs zerschmilzt, dann hat es etwas mit Gottes Macht beziehungsweise Gottes Zorn zu tun, unter der die Sache oder derjenige steht. Dazu Psalm 68, Vers 3. Wie Wachs unter Feuer zerschmilzt, so vergehen die Gottlosen vor dem Angesicht Gottes. Psalm 97, Vers 5. Die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Micha 1, Vers 4. Und die Berge zerschmelzen unter ihm wie Wachs vor dem Feuer, und die Täler spalten sich wie Wasser, das den Abhang hinunterstürzt. Befragen wir zitternd und ehrfürchtig, gute Brüder dazu. Spurgeon schreibt zu diesem Vers: Das Zornesfeuer des Allmächtigen würde unsere Seelen auf ewig in der Hölle verzehrt haben. Es war für Jesus wahrlich nichts Leichtes, als unser Stellvertreter die Gluthitze des gerechterweise so schrecklich brennenden göttlichen Zornes zu ertragen. Benedikt Peter schreibt dazu: Das bedeutet aber, dass im vorliegenden Vers der Sprechende unter dem Zorn Gottes steht. Hier hören wir nicht mehr David, sondern den Sohn Davids, Jesus. Er ist von Gott verlassen. Es ist finster geworden. Der Sprechende ist der Herr Jesus Christus. Der Vers zeigt prophetisch den heiligen Zorn Gottes. Er wurde ungebremst auf ihn ausgegossen. Er selbst, ich habe es gesagt, hatte keine Sünde, aber in diesen 3 Stunden wurde er war in diesen 3 Stunden kein Sünder, sondern er wurde behandelt, als wäre er einer. Wichtig, er wurde von Gott so behandelt, als wäre er so. Und darin, liebe Geschwister, in Christi Hingabe offenbart Gott seine heilige Gerechtigkeit einerseits, aber seine heilige und vollkommene Liebe für uns Sünder. Galaterbrief Kapitel 3 sagt, dass Jesus für uns ein Fluch werden musste. Wir haben es gelesen vor, wir haben es gehört vorhin, dass jeder, der nicht in allem bleibt, was das Gesetz sagt, unter dem Fluch ist. Und um uns loszukaufen, musste Jesus ein Fluch werden. Er wurde an deiner Stelle, an meiner Stelle zerschlagen. Und das allein ist das Fundament, wodurch Gott uns Sündern Gnade erweisen kann und uns Frieden mit ihm schenken kann. Weil all unsere Sünden, die wir Gläubigen getan haben und tun werden, auf Jesus gelegt wurden. Er hat sie getragen. Er kam, um unsere Sünde hinwegzunehmen. Deswegen kam er in diese Welt. Er hat den gerechten Zorn Gottes gestillt. Wie der Evangelist Wolfgang Dück zu sagen pflegte, Jesus ist der Blitzableiter. Für mich ist das eine so beeindruckende Wahrheit. Wenn ich bedenke, wie hoch ich mich vor Gott verschuldet habe, wie viele Millionen, Milliarden Sünden wir in unserem Leben, ich in meinem Leben habe. Und das wusste er alles. Das wusste er im Voraus, dass ich ein ganz schwacher Kandidat bin. Er wusste von meiner Nichtsnutzigkeit. Und doch hat er sich erniedrigt. Und doch hat er all das getan. Er ist an meine Stelle getreten. Als ich jemand Zeugnis gegeben habe und über das Werk Christi gesprochen habe und erzählt habe, dass er stellvertretend für mich gestorben ist, da sagte derjenige, ja, ein Ehrenmann, der Jesus. Aber Jesus ist nicht nur ein Ehrenmann oder auch nicht ein Mann, sondern er ist der Mann. Er hat die ganzen Sünden seiner Gemeinde, seiner Braut, hat er auf seine großen Schultern genommen und hat sie getragen und hat dadurch seine Gemeinde gerettet. Er ist an ihre Stelle getreten. Der gute Hirte hat für uns Schafe sein Leben gelassen. Und deswegen kann er auch sagen, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle wird sie nicht überwinden, weil er ein vollkommenes und vollständiges und perfektes Opfer dargebracht hat. Der Gläubige, du darfst wissen, es ist vollbracht. Womit wir zum letzten Punkt kommen. Gnade und Frieden für Sünder führen zur Verherrlichung Gottes. Mit diesem Opfer, mit seinem Stellvertretertod für unsere Sünden, wollte und will der Herr Jesus Christus dich und mich herausretten aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, sagt der Text. Nicht wir selbst retten uns raus, Jesus rettet uns raus. Nicht unsere Handlungen retten uns raus, nein, Jesus und sein Opfer, seine Hingabe retten uns raus. Du wirst aus diesem Weltlauf herausgerettet. Was ist dieser gegenwärtige böse Weltlauf? Es ist die gegenwärtige, jetzige Zeit. Es ist nicht primär gemeint die zukünftige Errettung, sondern die sofortige Errettung aus dieser Weltzeit, aus diesem Weltlauf, auch wenn wir als Gläubige noch in dieser Welt leben. Und auch, dass wir aus diesem Zeitalter herausgerettet wurden, zeigt, dass wir vorher ein Teil dieser Weltzeit gewesen sind. Und diese gegenwärtige Weltzeit ist böse. 2. Korinther 4, Vers 4 sagt, dass die gegenwärtige Weltzeit hat den Teufel als ihren Gott. Das Werk Christi und die daraus resultierende Gnade und der Frieden errettet uns aus dem Reich der Finsternis. Das heißt auch ein Meiden der alten bösen Taten, die auch zu dieser Weltzeit, dieser bösen Weltzeit gehört haben. Die Gnade ergreift uns an dem Punkt, wo wir gerade stehen. Aber die Gnade lässt uns nicht unverändert. Wir werden durch den Glauben allein an Gottes Zusage gerettet, dass er denjenigen rechtfertigen wird, der sein Vertrauen auf Jesus und sein Werk setzt. Aber, und noch dazu, wer etwas anderes sagt, verdreht das Evangelium. Ganz, ganz wichtig. Aber, wie der Galaterbrief uns sagt, resultiert aus dieser Rettung allein aus Glauben. Daraus resultiert ein verändertes Leben, Früchte des Geistes. Denn der Galaterbrief sagt auch, durch den Glauben haben wir den Geist empfangen. Nicht durch irgendwelche Werke, sondern durch das Vertrauen auf Jesu Zusage, auf sein Werk, haben wir den Geist empfangen. Und dieser wirkt. Eine Stelle ist auch sehr gut nachzulesen dazu, Titus 2, Vers 14. Da geht es auch um Jesu Hingabe und die Auswirkungen in unserem Leben dazu. Titus 2, Vers 14. Da heißt es, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und auch wenn wir auf das Kreuz blicken, wenn wir wirklich verstanden haben, was am Kreuz passiert ist, wenn ich wirklich verstanden habe in meinem Leben, was am Kreuz passiert ist, dann kann ich die Sünde nicht mehr locker nehmen. Wenn ich weiß, dass Jesus so sehr an meiner Stelle gelitten hat, müsste ich dann nicht eigentlich eine tiefe Abscheu gegenüber allem haben, was Sünde ist? Hat dieses große, unbeschreibliche Werk Auswirkungen in deinem Leben? Hat es Auswirkungen in meinem Leben? Andererseits bewahrt uns das Kreuz aber auch vor dem Gegenteil, vor falscher Religiosität, die ebenfalls ein Teil dieser bösen, gegenwärtigen Weltzeit ist. Dass wir wie die Galater Bedingungen aufstellen, wann jemand als Christ zu sehen ist, als gerettet gilt, neben dem Glauben an Christus. Die Irrlehren, durch die die Gnade des Kreuzes, also die der Gnade durch das Kreuz etwas hinzufügen wollen, sind bis heute sehr aktiv. Auch heute gibt es noch Judaisierer, die christliche Gruppierungen probieren, unter ihren Bann zu ziehen. Es gibt aber auch andere Botschaften, wie zum Beispiel, dass es eine Bedingung ist, dass du nach deiner Bekehrung noch eine zweite Erfahrung, eine sogenannte Geistestaufe erlebst, die sich dann in Sprachenrede äußert. Und wenn du das nicht hast, laut deren Aussage, dann bist du nicht gerettet. Geschwister, das ist falsch. Und zu allerletzt ist auch die römische Lehre, die Lehre der römisch-katholischen Kirche falsch, die in ihren Lehren und in ihren Konzilien dem Evangelium der Gnade Gottes widersprechen und jeden, der das glaubt, unter das Anathema, unter den Fluch stellt. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Es ist nicht wichtig, jede Irrlehre zu kennen. Es ist wichtig, das Original, die richtige, die wahre Botschaft zu kennen und im Herzen zu glauben. Und damit kann man den Irrtum aufdecken. Und jeder, der das Kreuz verstanden hat, weiß, dass alle Selbstgerechtigkeit des Menschen am Kreuz sein Ende findet. Die Gnade und der Frieden vom Kreuz rettet uns gegenwärtig wie auch zukünftig. Sie kommen von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er hat sich hingegeben und er rettet uns aus diesem gegenwärtigen bösen Weltlauf hinaus. Und er tut damit den Willen des Vaters, nach dem Willen des Vaters. Unsere gesamte Errettung von Anfang bis Ende war keine Reaktion, sondern war der Wille des Vaters vor Grundlegung der Welt. Es war sein Plan von Anfang an. Christus war vorhererkannt als Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt. Es passierte alles nach festgesetztem Ratschluss. Apostelgeschichte 2 sagt, dass Jesus nach festgesetztem Ratschluss hingegeben wurde. Und der Sohn Gottes kam. Psalm 40, die Verse 8 bis 9, da spricht der Messias. Da heißt es, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott. Er kommt, um den Willen Gottes zu tun. Was wir nicht tun können, er kam, um den Willen auszuführen. Und in Hebräer 10 wird dieser Vers zitiert, und dass Jesus kam, um den Willen des Vaters zu tun und dass wir dadurch geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer Jesu Christi. Christi Sühnetod und die daraus resultierende Erlösung für uns war der Wille und Plan des Vaters, ausgeführt und vollbracht vom Sohn Gottes. Er verherrlichte mit diesem Werk seinen Vater, denn er tat alle Zeit seinen Willen. Auch am Kreuz tat Jesus vollkommen den Willen des Vaters. Wir schauen uns den Text hier an. Alle Gaben und Tätigkeiten gehen hier von Gott aus. Die Gnade und der Frieden kommen von Gott. Sie kommen durch die Hingabe unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Er rettet uns hinaus aus dieser gegenwärtigen Welt heraus. Und es geschieht alles nach dem Willen Gottes. Und schlussendlich wird durch dieses ganze Handeln Gott verherrlicht. Gott wird verherrlicht. Die ganze Erlösung ist innerhalb der Gottheit gewirkt. Und genau deshalb bekommt er dafür die ganze Ehre. Es ist in der Erlösung des Sünders kein einziger Millimeter Platz für die Ehre des Menschen. Wir haben nur unser bescheidenes und demütiges Ja dazu. Aber jede Lehre, die dieser Errettung dem Menschen einen Anteil in ihrer Verwirklichung schenkt und gibt, raubt Gott die Ehre. Gnade und Frieden für Sünder haben ihre einzige Grundlage darin, ihre einzige gerechte und berechtigte Grundlage darin, dass der Gerechte für die Ungerechten gelitten hat. Er trägt unsere Strafe, er rettet uns raus, weil er den Willen des Vaters tut, und deswegen wird Gott dadurch verherrlicht. Das göttliche Original wird uns hier mit kurzen Worten dargelegt, und das nicht ohne Grund. Paulus wird dann danach, nach dieser Kurzdeklaration der Wahrheit, von diesem Standpunkt aus fängt er dann an, im Galaterbrief die Irrlehre, die unter den Galatern gewütet hat, mit Eifer und mit Herz zu bekämpfen. Aber ich möchte dich jetzt am Ende fragen, bestimmen Gnade und Frieden dein Leben? Ist es ein Kennzeichen meines Lebens als Christ? Das Evangelium ist nicht nur unsere Eintrittskarte in den Himmel, liebe Geschwister. Das ist es auch. Aber es ist noch viel mehr. Es ist das Fundament, auf dem unser Leben gebaut sein soll. Es ist das Werkzeug, wodurch unser Leben Stück für Stück auch immer weiter verändert wird. Es ist unsere Kraft, das Evangelium ist unsere Kraft, die Kreuz ist Gottes Kraft für uns. Möge Gott mir und dir in dieser turbulenten Weltzeit, in der wir gerade leben, möge er dir und mir mehr Zeit geben, mit ihm allein zu sein, in der Stille zu sein und sein Wort zu lesen und ihn anzubeten und über sein Werk nachzusinnen. Wir werden im Himmel Jesus dafür preisen, dass er mit seinem Blut uns erkauft hat. Und wenn diese Wahrheit unser Herz bewegt und unser Leben bestimmt, so wird es auch leicht sein, Irrlehre und alles, was dem widerspricht, im Licht dieser Wahrheit zu erkennen. In diesem Sinne, Gnade und Frieden euch. Amen.